Ja, wie frei sind Menschen? Wir haben das ja schon gehört jetzt, dass es da große Statistiken gibt, wie frei Menschen sind. Und diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es auch viele Abhandlungen in der Wissenschaft, wie frei ist eigentlich ein Mensch? Wir meinen zwar, wir seien frei, als Schweizer bilden wir uns eher etwas darauf ein, doch in Wirklichkeit sind wir in unserer Freiheit sehr eingeschränkt. Wir bewegen uns immer in einem vorgegebenen Rahmen, den wir nicht selber bestimmt haben. Ob ich in einem reichen oder armen Land geboren werde, ist nicht meine freie Entscheidung. Ob ich Mann oder Frau bin, ist nicht meine Entscheidung. Gut, man kann das heute ja ändern, aber grundsätzlich habe ich mich nicht entschieden. Selbst da, wo ich hingestellt bin, bleibt mir nicht so viel Freiheit. So kann ich meine Arbeit nicht einfach aufgeben, denn von irgendwoher muss das Geld kommen, damit ich leben kann. Deshalb ist es gar nicht so einfach zu sagen, wie frei ein Mensch wirklich ist. Obwohl die Freiheit in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert hat, im Grunde wollen wir alle frei und vor allem auch unabhängig leben. Jesus spricht auch davon, dass wir frei sein können. Doch die Freiheit, die er meint, kann ein Mensch nur in Verbindung mit ihm selber bekommen. Und deshalb sagt er, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Echte Freiheit gibt es also nur bei Jesus. Nur Jesus kann wirklich frei machen, sodass dieses Wort auch in ihrer Bedeutung vollumfänglich stimmt. Jesus spricht hier nicht von der Freiheit zur Berufswahl oder der Freiheit, den Menschen zu heiraten, den ich liebe, oder die Freiheit, über mein Vermögen zu verfügen, wie ich will. Die Freiheit, die Jesus schenkt, ist viel fundamentaler. Jesus will uns innerlich Freiheit schenken. Er will uns von Zwängen befreien. Und deshalb kann nur frei sein, wer von der Macht der Sünde befreit ist. In der Schrift ist der Sünde nicht einfach, ich habe mal so ein Stück Kuchen zu viel gegessen oder so, sondern in der Bibel, wenn die Bibel von Sünde spricht, spricht sie von einer Macht, die uns in Handlungen treibt, die wir eigentlich gar nicht unbedingt wollen, in Zwänge hineinführt. Deshalb kann nur frei sein, wer von der Macht der Sünde befreit ist, und das ist genau das, was Jesus für uns tun kann. Er kann uns von der Sünde befreien. Und Paulus greift dies später in einem Gedanken auf und sagt, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Wer ein Sklave der Sünde ist, der ist in gewissem Sinne auch frei. Also jeder Mensch ist irgendwie von irgendwas frei. Er ist frei von der Gerechtigkeit. Das heißt, frei von Gott, hat sich gelöst. Doch diese Freiheit führt zu einem beschämenden Leben. Äußerlich kann man vielleicht ein gutes Bild aufrechterhalten. Aber innerlich wissen wir, dass vieles in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und wir sind froh, wenn niemand darüber Bescheid weiß. Und was ist das Resultat von einem Leben, das von Zwängen bestimmt wird, ein Leben, das von der Gerechtigkeit frei ist? Paulus sagt, doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt, Dinge, deren Ergebnis der Tod ist. Also wer ein Sklave der Sünde ist, frei von der Gerechtigkeit, der führt ein Leben, das schlussendlich in die Zerstörung führt. Jesus ermöglicht uns eine ganz andere Qualität von Freiheit, eine neue Dimension. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Wer von der Sünde frei ist, der kann ein menschenwürdiges Leben führen, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das Ergebnis ist eben nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Doch diese Freiheit, die Christen bekommen, muss bewahrt werden. Leider scheint es vielen Menschen nicht klar zu sein, wie frei Christen sind. Sie meinen, dass der christliche Glaube sich darin erschöpft, vorzuschreiben, was man tun darf und was man nicht tun darf. Sie meinen, der christliche Glaube würde aus Vorschriften und Gesetzen bestehen, die ein Mensch normalerweise gar nicht befolgen würde, die das Leben zur Hölle machen. Christsein, gläubig sein als etwas Langweiliges, und ich darf immer das nicht tun, was ich gerne tun würde. Das ist aber eine komplett falsche Vorstellung über den christlichen Glauben. Und Paulus war ein eifriger Kämpfer für die Freiheit der Christen. Paulus will, dass die Christen ihre Freiheit behalten, denn nur so, nur dann bleibt Jesus im Zentrum des Lebens und nur so können wir in unserem Glauben wirklich Kurs halten. Das sehen wir im Abschnitt im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 16 bis 23. Wir sind in der Reihe, wie bleibe ich auf Kurs im Glauben? Und jetzt im letzten Teil, behalte deine Freiheit, und ich lese jetzt uns diesen Abschnitt. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstagen oder am Sabbat tut. Das ist doch alles ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst euch den Sieg von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auch auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Paulus sieht die Gefahr für die Christen in Kolosse nicht in einer moralischen Verwahrlosung. Die Gefahr bestand darin, dass Christen ihre Freiheit eingeengt wird. Er hatte keine Angst, dass sie die Freiheit missbraucht hätten, indem sie unmoralisch leben. Die Einschränkung der Freiheit wurde durch Menschen bedroht, die eine sehr religiöse und aufopferndes Leben führten. Paulus muss sagen, zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbsterwählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper, Es waren Menschen, die sich aufopferten, die ein beeindruckendes religiöses Leben führten. Vermutlich sehr disziplinierte Menschen. Keine Chaoten. Chaot hat es etwas schwierig mit dem disziplinierten Leben. Das waren ganz disziplinierte Menschen. Doch Paulus sagt, selbst wenn sie so leben, wenn sie den Anschein einer unglaublichen Frömmigkeit haben, sie sollen sich durch diese Leute nicht beeindrucken lassen. Niemand soll euch Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, an Neumonden oder am Sabbat tut. Von diesen Leuten müsst ihr euch gar nichts vorschreiben lassen und schon gar nichts vorwerfen lassen, was sie von euch verlangen, sind nur Regeln, die Menschen aufstellen. Es sind keine göttlichen Regeln. Das ist doch alles nur ein Abbild, ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und in Christus Wirklichkeit geworden sind. Weder Essen noch Trinken, weder Neumond noch Sabbat, die haben etwas mit dem christlichen Glauben zu tun. Wenn sie früher vielleicht einmal Bedeutung hatten, so war es nur Abbilder, Schatten, die auf Christus hinweisen. Wir wissen ja, es gibt das Sabbatgebot im Alten Testament. Wir wissen, es gibt Essensregeln, was man essen darf und was nicht. Im Alten Testament, wenn es diese Regeln gab, wenn diese Regeln existierten, dann waren sie lediglich ein Schatten auf Christus hin. Aber jetzt ist Christus da und diese Regeln haben ihre Bedeutung verloren. Das Gesetz, die Vorschriften sind in Christus erfüllt. Oder wie Paulus nach Rom schreibt, mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Jetzt ist es einzig Christus, einzig der Glaube an Christus. Keine Essensregel, keine Sabbatregel, überhaupt nichts. In Christus kommen wir zum Ziel. Die Rettung liegt also nicht in der Einhaltung verschiedener Gebote und Vorschriften, sondern in Christus selbst. Wir haben das letzten Sonntag schon gesehen mit der Beschneidung, dass Juden, Christen verlangten, dass sich die Heiden beschneiden und Paulus sagt, nein, nein, nein. Allein der Glaube an Jesus bringt die Erlösung. Wer mit Geboten und Vorschriften in den Himmel kommen möchte, der wird das nie und nimmer schaffen. Im Gegenteil. Den Galaten schreibt er, wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Ziemlich krass. Dann habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wer die Freiheit in Christus aufgibt und sich solchen Vorschriften und Gesetzen unterwirft, der wird nicht nur scheitern, sondern er hat sich von Jesus gelöst. Er sucht sein Heil in seinen Werken statt in dem, was Jesus für uns getan hat. Die Christen in Kolosse sollten sich davor hüten, solche Vorschriften und solche Ideen zu befolgen, dass sie für die Rettung nötig seien. Damit würden sie sich von Jesus lösen. Und auch von beeindruckend scheinbar geistlichen Erfahrungen sollen sie sich nicht täuschen lassen. Lasst euch den Sieg von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Wenn Menschen von großartigen Erfahrungen, geistlichen Erfahrungen und Visionen berichten, könnten Christen auf den Gedanken kommen, dass ihnen noch etwas fehlen würde. Dass wir noch etwas mehr brauchen in unserem Glauben. Und ich kann euch sagen, jeder von uns hat eigentlich die Sehnsucht, mehr mit Gott zu erfahren. Und man könnte dann denken, dass ich noch zusätzliche Erfahrungen bräuchte, damit ich der Zuneigung von Jesus gewiss sein kann. Und es gibt genügend Orte, wo wir hören, dass wir noch nicht die Fülle haben, dass es noch mehr gibt, als das wir leben und. Und da spricht in uns ein ganz natürliches Vakuum an, das in uns vorhanden ist, weil wir noch nicht im Himmel sind, fehlt uns immer etwas. Weil wir noch nicht den Auferstehungsleib haben, fehlt uns immer etwas. Nur die Frage ist, wie man das fühlt. Natürlich würden wir uns über besondere, übersinnliche Erfahrungen freuen. Wir würden uns darüber freuen, weil wir meinen, sie würden uns bestätigen, dass wir in einer besonderen Beziehung zu Gott stünden. Und andererseits würden sie uns auch eine gewisse Autorität verleihen, die uns über die normalen Christen stellt. Denn wir haben mehr erfahren mit Gott. Gott hat uns in tiefere Einsichten eingeweiht. Paulus sagt, nein. Die Erlösung ist einzig und allein in Christus. Leider können solche Erfahrungen uns auch von unserem Glauben abbringen. Ein Beispiel aus neuer Zeit zeigt, wie eine solche Erfahrung aussehen könnte. Gerald Champolinski, ist ein Psychiater in Amerika, hat einige Bücher veröffentlicht, berichtet von einem Zusammentreffen mit einem bekannten Guru, das ihn näher zu Gott gebracht haben soll. Er schreibt Folgendes über dieses Erlebnis. Er berührte mich mit Pfauenfedern. Ich hatte allmählich den Eindruck, dass unsere Gedanken in eins zusammenliefen. Dann berührte er mich wieder und legte mir die Hand auf den Kopf. Danach erschienen rund um mich her wunderschöne Farben. Und es kam mir vor, als hätte ich meinen Körper verlassen und sähe vor mir von oben aus zu. Ich fing an, in Zungen zu reden. Ein herrlicher Lichtstrahl kam in den Raum. Und jetzt. In dem Moment entschloss ich mich, nicht mehr zu bewerten, was hier eigentlich vor sich ging, sondern einfach eins zu sein, mit der Erfahrung ganz darin aufzugehen. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr zu reflektieren, was hier geschieht, einfach zu genießen, was mir jetzt passiert. Ob jetzt Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, ob er wirklich auferstanden ist, interessiert mich jetzt wirklich nicht. Und dann kommt noch der Beweis, wie tiefschürfend das war. In den nächsten 3 Monaten hatte ich viel mehr Energie als sonst und brauchte nur wenig Schlaf. Ich war von dem Bewusstsein der Liebe erfüllt, ganz anders, als ich es vorher je gekannt hatte. Jetzt haben wir noch quasi den Beweis dafür, wie gut das ist und wie real. Das gibt es. Ich bezweifle nicht, dass er das nicht erlebt hat. Ich bezweifle nicht, dass er irgendwie etwas kaschiert, etwas erzählt, was er nicht erfahren hat. Auch in christlichen Kreisen kann man solche Berichte hören. Aber das ist nicht der Glaube an Jesus Christus. Ich brauche nicht solche Erfahrungen für die Erlösung. Denn erlöst bin ich durch Christus, der für mich am Kreuz starb. Paulus wirft Leuten vor, die sich auf solche Erfahrungen konzentrieren und Jesus dadurch in den Hintergrund drängen, dass sie sich ohne Grund aufspielen würden. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Jesus sorgt dafür. Jesus ist die Hauptperson. Diese Menschen fügen sich gar nicht wirklich in den Leib Christi ein, sondern sie wollen eine Hauptrolle spielen. Die ist aber einzig und allein Jesus vorbehalten, diese Hauptrolle. Er ist der den Leib zusammenfügt. Es sind Menschen, die den Christen Vorschriften machen und ihnen versprechen, dass sie bei deren Befolgung auch solche Erfahrungen machen könnten und einen höheren geistlicheren Grad erreichen würden. Und ich muss euch sagen, manchmal bin ich erstaunt, wenn ich mit Christen spreche, die solche Erfahrungen machen und wie sie Dinge, die uns in der Bibel überliefert sind, einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Einfach nicht. Ihre Erfahrung werten sie höher als das, was er zum Beispiel an Paulus sagt. Ich sage nicht, dass es keine übersinnlichen Erfahrungen gibt. Das sage ich nicht. Aber sie dürfen sich nicht von unserem Fundament lösen. Die Beurteilung von Paulus ist einfach und klar. Das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Die Christen sollen sich die Freiheit nicht nehmen lassen. Du darfst, ruft Paulus uns zu, du darfst frei sein. Lass dir die Freiheit in Christus nicht nehmen. Lass dir keine Vorschriften machen. Die Grundlage deines Lebens ist die Freiheit, die du durch Christus bekommen hast. Wenn ihr also nun mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum, fragt er, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Zu solchen Vorschriften gibt es keine vernünftige Begründung. Was will man mit diesen Vorschriften überhaupt erreichen? Dabei geht es hier, sagt Paulus, doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solche Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Bedeutungslos. Wir dürfen das, was diese Welt uns bietet, genießen. Es sind ganz andere Werte, die von Bedeutung sind. Andere Werte, die Gott wirklich wichtig sind. Paulus schreibt den Christen in Rom, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Um das, was der Heilige Geist bewirkt, geht es nämlich um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Ganz andere Werte. Nicht um Essen, nicht um Trinken. Das sind die Werte, die Gott am Herzen liegen. Gesetze geben uns eine falsche Sicherheit. Ich halte dann dieses Gebot, esse zum Beispiel kein Fleisch mehr und denke, dass ich jetzt meine Rettung gewiss sein kann. Ich halte ja dieses Gebot. Dann kann Gott ja nicht anders, als das anerkennen. Doch was wir essen und trinken, das ist Gott eigentlich gar nicht wichtig. Ich kann Vegetarier sein, kein Problem. Aber wenn ich Vegetarier bin, hat das mit meiner Rettung, ob ich in den Himmel komme oder nicht, überhaupt nichts zu tun. Der Vegetarier und der Fleischesser kommen in den Himmel. Was wir essen und trinken, ist Gott nicht wichtig. Wichtig ist nicht, was in unseren Körper hineinkommt, sondern was von unserem Körper herauskommt. Jesus sagt, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind, Unzucht, Diebstahl, Mord. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit, Unvernunft und so weiter. Das Herz kann man durch Vorschriften und Gesetze nicht in den Griff bekommen. Höchstens ein bisschen eindämmen. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns fragen, was wir in unserem Leben tun und was wir lassen sollen. Das ist eine wichtige und zentrale Frage. Aber das ist nicht immer einfach und eindeutig und für alle gleich. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, dass rockige Musik sich für Anbetung nicht eignet, weil Gott daran keine Freude hat, dann sind vor allem die Christen mit mir einverstanden, die klassische Musik lieben. Sie sind dann beruhigt, dass sie einen geistlichen Geschmack haben. Und umgekehrt, wenn ich sage, eigentlich müsste man nur mit klassische Musik ist das, was Gott nicht gefällt, sondern rockige Musik, dann wären die zufrieden, die rockige Musik gern haben. Sagen, ja, dann habe ich ja den Geschmack Gottes. Oder wenn ich sage, dass ein Christ nicht ins Kino gehen sollte, dann werden viele mit mir einverstanden sein, die sowieso nie ins Kino gehen. Sie sind froh, dass sie ein Gebot problemlos halten können, selbst wenn sie zu Hause stundenlang vor dem Fernseher sitzen. Ich könnte viele weitere Beispiele hinzufügen. Wir sehen, dass es mit solchen Regeln gar nicht so einfach ist. Vor allem dann, wenn wir sie mit der Rechtgläubigkeit und der Rechtfertigung verknüpfen, dass das damit zu tun hat, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Paulus schreibt den Galatern, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Freiheit in Christus heißt, ich muss meine Geborgenheit und Sicherheit weder durch Gesetz noch durch besondere Erfahrungen erreichen. Ich muss meine Geborgenheit nicht durch Einhaltung bestimmter anscheinend christlicher Regeln erhalten. Zuerst bin ich ein Mensch, der durch Jesus von der Sünde befreit wurde. Zuerst bin ich ein erlöster und veränderter Mensch. Gott selbst hat durch den Heiligen Geist meine Gesinnung geändert. Und dieser neue Mensch fragt nicht nach dem Gesetz, nach den Erfahrungen und besonderen Regeln, sondern er fragt danach, was Gott gefällt. Das ist die Frage des Glaubens. Was gefällt dir? Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die in einer schwierigen Beziehungssituation waren. Beides Christen, wollten auseinandergehen. Und dann hat mir diese Person erklärt, anhand von der Bibel, warum das richtig ist und er jetzt das so machen kann. Und ich staune, wie unsere Bibelkenntnis gesteigert wird, wenn wir etwas tun wollen, was wir irgendwo merken, dass es nicht so gut ist, aber dann merke ich, auf einmal steigt der Grad der Dogmatik. Und dann hat er mir das erklärt, anhand der Bibelstellen, warum das eigentlich in Ordnung ist. Und dann habe ich ihm eine Frage gestellt. Was denkst du, an was hätte ich, ich weiß, es gibt schwierige Situationen, es kann dann auseinandergehen, aber man muss doch ehrlich sein, ich habe ihn gefragt, was denkst du, was würde Gott jetzt am besten gefallen? An was hätte Gott jetzt Freude? Lassen wir jetzt mal die Dogmatik weg, an was hätte Gott Freude? An der Versöhnung. An der Versöhnung. Da muss ich nicht viel Bibel lesen. Der Gläubige fragt zuerst, der Veränderte, was gefällt Gott? Diese Freiheit gilt es zu bewahren und darauf zu achten, sie nicht zu missbrauchen. Paulus meint, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Frei sein ist gar nicht so einfach. Die Freiheit, die wir in Christus haben, kommt dort an ihre Grenzen, wo wir sündigen. Sünde gehört definitiv nicht zur Freiheit des Christen. Und natürlich gibt es Regeln, die ich persönlich auch befolge, weil ich sie brauche, weil sie für mich nötig sind. Aber das heißt nicht, dass du die gleichen Regeln brauchst wie ich, um Jesus nachzufolgen. Ich muss vielleicht für mich persönlich etwas enger stecken, weil ich weiß, da sind für mich Gefahren, da will ich nicht reinrasseln und für den anderen ist das gar kein Problem. Ich habe meine Grenzen und wir haben alle unsere Grenzen, die wir befolgen, aber wir schlagen sie nicht auf alle Christen über und sagen, alle Christen, wenn ich mit dem Fernseher nicht umgehen kann zu Hause, wenn ich den einschalte und dann zippe ich drei, vier Stunden und ich brauche jeden Tag 5 Stunden, sitze ich vor dem Fernseher und dann sage ich, jetzt muss halt das Ding raus, weil das frisst mich auf, dann heißt das noch lange nicht, dass der andere Christ, der einen Fernseher zu Hause hat, den auch rauswerfen muss, weil der kann ja vielleicht damit umgehen. Und das ist nicht heilsnotwendig. Also es kommt auch jemand in den Himmel, der einen Fernseher zu Hause hat, auch wer ein iPhone im Sack hat. Aber die Frage ist immer, wie wir damit umgehen. Und da haben wir verschiedene Grenzen. Also Paulus meint nicht, dass wir maßlos leben, dass die Grenze, die absolute Grenze der Freiheit ist dann erreicht bei der Sünde. Ich finde, dass im Buch Prediger die Freiheit unglaublich schön und einfach beschrieben ist, die Gott uns schenken will. Der Prediger richtet sich an die jungen Menschen und sagt, freu dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist, tu, was dir Spaß macht. Wozu deine Augen dich locken. Das ist doch herrlich formuliert. Tu, was dir Spaß macht. Tu, was deine Augen dich locken. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Also beachte, dass du dich nicht versündigst. Sondern dass du weißt, dass Gott da ist, und dass du mal vor ihm stehen wirst. Und das finde ich einen wunderbaren Rahmen, der uns hier gegeben ist. Hab Spaß, was deine Augen locken, aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Gott mutet uns zu, dass wir in der Lage sind, zu merken, wenn wir zu weit gehen. Gott ist lebensbejahend. Er will, dass wir das Leben genießen. Er will, dass wir die Nächstenliebe ausleben. Und er will, dass wir Gutes tun. Und das ist ja auch ein Leben, das Spuren hinterlässt und Freude macht, wo wir zurückschauen können und sagen, gut, dass wir dieses Leben so geführt haben. Ich bin Gott unglaublich dankbar für die Bewahrung, die er mir geschenkt hat in meinem Leben. Ich habe wieder zurückgeblickt und gedacht, wenn ich nicht Christ geworden wäre mit 19 Jahren, für das könnte ich die Hand ins Feuer legen. Ich wäre in meinem Leben heute an einem katastrophalen Punkt. Äußerlich vielleicht nicht, fändet ihr mich nicht. Aber ich wäre moralisch an einem dermaßen tiefen Punkt, dass ich mich nur schämen würde, wenn irgendjemand wüsste, was ich dann gemacht hätte. Ich habe letzten Tag dem Herrn gedankt, dass er mich bewahrt hat. Weil ich ihn kennengelernt habe, wurde ich vor so vielen bewahrt. Und das ist das Geschenk, das ist ein Leben, das nur möglich ist, wenn Gott mit uns unterwegs ist. Er will einfach nicht, dass wir sündigen. Also behalte deine Freiheit, damit dir ein Leben führen können, das Gott gefällt.